Aber wenn 10 oder 20% der Familienunternehmen mit der Nachfolge Schwierigkeiten haben und dieses Segment in Deutschland 60 bis 80% der Wirtschaftskraft ausmacht, wenn man das nicht gelöst bekommt, dann hat das Land ein Problem. Also es gibt mit dem Mittelstand wahnsinnig viele sehr gute Unternehmen, die alle Product-Market-Fit haben. Das ist ja einer der schwierigsten Dinge zu finden für ein Startup. Aber ich muss jetzt nicht losziehen und das nächste verrückteste Startup finden und identifizieren, dass jetzt irgendwas Kompliziertes macht, was die Welt vorher noch nicht gesehen hat, sondern sagt, da ist ja eine Firma, die stellt vielleicht Schrauben her oder ist Weltmarktführer für Special Plastics und die können solche Leute gut gebrauchen. Für mich ist Product Market Fit dann gegeben, wenn ich dazu in der Lage bin, profitabel zu sein. Also wenn ich mein Produkt so verkaufen kann, dass es von der Menge her Spaß macht, aber insbesondere, dass das Geld, das ich damit verdiene, mehr ist als das Geld, das ich dafür ausgebe. Geh mal davon aus, was auch immer deine erste Idee ist, und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie du vermarktest, sondern auch, was dein Produkt ist. Das ist es wahrscheinlich noch nicht. Du musst iterieren, du musst den Atem haben. Das heißt, du kannst ja durch die Lovables dieser Welt, kannst du ja in Minuten eine Landingpage aufbauen, wo dein Produkt beschrieben ist, und dann rufst du halt mal die ersten 10, 20 Zielkunden an, sprichst das mit denen durch, zeigst ihnen das, sagst, würdest du das kaufen? Und dann siehst du ja, ob es funktioniert. Und dann ist quasi Commercial und Product, und Commercial und Product wechseln sich immer ab, und du baust das Produkt am Markt und du baust deinen Markt am Produkt. Du musst unbedingt bereit sein, wenn ein Test negativ verläuft, dann auch mit dieser Hypothese aufzuhören. Und das ist eine der schlimmsten Fallen, in die Firmen jeder Art regelmäßig reinlaufen. Nur wenn du in der Lage bist, bei einem negativen Testergebnis auch abzubrechen, darfst du überhaupt Tests machen. Ansonsten ist es furchtbar. Sonst schaffst du lauter Zombies, startest ganz viele Dinge, die nie zum Erfolg führen, aber die du auch nie wieder beendest. Und da fange ich mal mit dem an, was immer jeder unbedingt braucht, und das ist Vertrieb. Also ich muss verkaufen. Früher haben viele dieser Unternehmen, und sicherlich nicht alle, aber viele Unternehmen da gesessen und auf Abrufe gewartet. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Jetzt muss ich also verkaufen. Muss ich verkaufen lernen. Und verkaufen lernen bedeutet eben im Jahr 2026 nicht nur, dass ich mir so richtige Hardcore-Vertriebler einstelle, die einfach gut nur reden, Dampf plaudern oder Klinken schrubben. Das brauche ich auch. Übrigens wird auch oft unterschätzt. Aber ich muss einfach verstehen, was ist denn das Tooling, das ich dafür brauche? Welche Daten kann ich dafür nutzen? Welches CRM? Welche Prozesse? Wie stecke ich das am besten zusammen? Und dann habe ich auch sofort eine größere Basis und eine höhere Conversion, und schon geht es mir besser und ich habe Luft. Ist das leicht? Natürlich ist das nicht leicht. Und muss man den Finger in die Wunde legen? Natürlich muss man das. Aber ich darf einfach nicht, dafür sind wir Unternehmer. Wir sind Unternehmer, um etwas zu unternehmen und gegen alle Widerstände trotzdem auf Wachstum zu setzen und erfolgreiche Firmen zu bauen. Ich glaube, daraus bin ich oft in meinem Leben zu vorsichtig gewesen. Ich würde mir retrospektiv wünschen, ich hätte früher öfter mehr Risiko gegangen. Hab's aber auch gelernt und mache es inzwischen auch ganz anders. Und das macht nicht nur sehr viel Spaß, es bringt auch sehr viel, und man ist dann häufig überrascht, dass am Ende...
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Danke fürs Einschalten. Auch diese Folge unseres Podcasts konnte ich in einem tollen mobilen Podcast-Studio auf der Hinterland of Things in Bielefeld aufnehmen. Und falls du skeptisch bist, ja, Bielefeld gibt es wirklich. Und zu Gast ist Rainer Berack. Rainer ist derzeit CEO von A11, eine Wachstumsberatung, die aus dem VC-Geber Project A hervorgegangen ist, wo Rainer auch heute noch tätig ist. Wir haben zwei Themen, Wachstum und KI. Denn A11 richtet auch jedes Jahr den KI-Gipfel aus. Dieses Jahr in Stuttgart am 30.06. Leider wahrscheinlich etwas zu kurzfristig für den Livegang dieser Folge. Aber schau auf jeden Fall, wann es im nächsten Jahr stattfindet. So, hallo Rainer.
Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
Wir haben im Vorgespräch gerade meinen Leitfaden durchgesprochen und den jetzt über den Haufen geworfen, weil du ein ganz spannendes Thema mitgebracht hast. Wir sind ja auch auf der Hinterland, und da sind viele Startups jetzt hier, die vorstellen, was sie machen, die irgendwas gründen. Was wäre jetzt dein Tipp für alle, die loslegen wollen, um was zu machen?
Ja, also in der Regel, ich vergleiche immer gerne Dinge mit Fußball. Im Fußball ist es ja eigentlich so, du hast immer eine Profimannschaft und du hast die Jugendmannschaften. Und natürlich investieren gute Clubs in die Nachwuchsarbeit. Und das ist großartig. Aber eigentlich ist dein Ziel nicht, der Beste im Nachwuchsteam zu werden, sondern eigentlich ist dein Ziel, irgendwann im Profibereich zu spielen, im Erwachsenenbereich zu spielen. Und da gibt's ja die Mannschaft, also da gibt's viele Mannschaften, da gibt's in Deutschland etliche Mannschaften, die alle neue Spieler brauchen. Also es gibt mit dem Mittelstand wahnsinnig viele sehr gute Unternehmen, die alle Product-Market-Fit haben. Das ist ja einer der schwierigsten Dinge zu finden für ein Startup. Und die sich alle mit der Nachfolge schwer tun. Und die sich, glaube ich, alle freuen, wenn junge Menschen mit Gründerinstinkt und Gründermotivation da reingehen und sagen, ich könnte hier übernehmen, ich bringe alles mit, was man 2026 braucht, um eine Firma erfolgreich zu machen. Aber ich muss jetzt nicht losziehen und das nächste verrückteste Startup finden oder identifizieren, das jetzt irgendwas Kompliziertes macht, was die Welt vorher noch nicht gesehen hat, sondern sagt, da ist ja eine Firma, die stellt vielleicht Schrauben her oder ist Weltmarktführer für Special Plastics oder was auch immer ist. Und die können solche Leute gut gebrauchen und du hast schon Product Market Fit, kannst direkt ein relevantes Rad drehen und das ist eigentlich viel geiler.
Das heißt, dein Tipp wäre, bevor ihr selber loslegt, schaut erstmal, was es gerade gibt und wo ihr vielleicht einsteigen könntet, was ihr übernehmen könnt. Wo auch vielleicht, es ist ja auch ein großes Thema hier, wo der Mittelstand auch Hilfe braucht, innovativer zu werden.
Absolut. Und ich spüre eine wachsende Bereitschaft bei den Familienunternehmen und den Mittelständlern, sich darauf auch einzulassen und auch die Kompensation, gegebenenfalls auch Anteile und so, solche Themen so zu regeln, dass das dann auch allen Beteiligten Spaß macht.
Wo kommt das her? Weil das so ein Schmerzthema mittlerweile geworden ist?
Naja, die Mathematik ist ja relativ einfach und die ist halt brutal, weil wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent der deutschen Wirtschaft vom Mittelstand abhängig sind, je nachdem, wer oder wie man das rechnet, spricht man davon 50-80%. Und wenn man dann überlegt, dass die meisten dieser Unternehmen Familienunternehmen sind, was ich super finde, was eine begeisternde Sache ist, aber eine Familie ist ja ein sehr definiertes Phänomen. Und es gibt Menschen ohne Kinder, es gibt Menschen mit Kindern, die vielleicht gar keine Lust darauf haben und es gibt Menschen mit Kindern, die vielleicht auch jetzt gar nicht so, wo das Talent dann auch exakt genau das ist. Das wird es geben. Und vielleicht sind das nur 10 oder 20%. Aber wenn 10 oder 20% der Familienunternehmen mit der Nachfolge Schwierigkeiten haben und dieses Segment in Deutschland 60-80% der Wirtschaftskraft ausmacht, wenn man das nicht gelöst bekommt, dann hat das Land ein Problem. Und es wird dann indirekt auch ein Problem für die einzelnen Unternehmen, weil die alle über Netzwerkeffekte miteinander verbunden sind. Da ist immer der eine der Produzent für den nächsten und dann sind da Ketten und wir wissen das alle und sehen das alle gerade in der Automobilindustrie. Wenn da irgendwas wegknickt, dann ist das nicht Volkswagen, das dann Schwierigkeiten bekommt, sondern ist es eine ganze Industrie mit all seinen Zulieferern und da wird es dann böse.
Jetzt haben wir ja eine Herausforderung für viele Gründer auf dieser Journey von ich starte erstmal klein, dann kommt das Team dazu. Das Unternehmen immer größer, 100, 200 Mitarbeiter und viele Gründer kriegen ja diese Transformation auch der eigenen Rolle nicht hin. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich gehe gleich auf den Mittelständler zu, da komme ich ja plötzlich in so ein Setup rein.
Ja.
Welche Tipps oder wie kann das gut funktionieren?
Also es gibt tatsächlich das Thema Transformation ist ja irgendwie deutlich komplexer, als immer so getan wird. Wenn wir mit Firmen losziehen und mit denen arbeiten, dann stellen wir eigentlich drei Fragen. Die erste Frage ist, möchtest du sparen oder möchtest du mehr Geld verdienen? Also möchtest du angreifen oder möchtest du defensiv arbeiten? Es wird wahrscheinlich schwer, einen jungen Gründer-like-Mindset-Menschen zu begeistern, wenn man sagt, komm mal hierher, deine Aufgabe wird sein zu sparen. Da muss man schon irgendwie bereit sein, auch mal aufzumachen und zu sagen, unser Ziel hier ist Wachstum. So. Die zweite Frage ist eigentlich das Ziel, zu ändern, woran ich arbeite oder wie ich arbeite. Und in Deutschland haben wir früher immer einen Schwerpunkt gelegt auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und dann wurde das hart diskreditiert als so eine reine Effizienzsteigerung. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn man verändert, wie man arbeitet, kann man nicht nur die Effizienz steigern. Und nichts gegen Effizienzsteigerung. Effizienzsteigerung ist eine tolle Sache. Aber ich kann über die Art und Weise, wie ich arbeite, auch Wachstum stärken. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein blinder Fleck bei uns, dass man übersieht mit allem, was es 2026 so gibt an Tools und Prozessen und KI und so weiter, kann ich eben auch über die Art und Weise, wie ich arbeite, richtig schön angreifen und zu meinem Wachstum beitragen. Und vielleicht ist das dann der richtige Weg, weil das woran, da sind wir dann wieder bei den verrückten Startups, wo dann so Ideen rauskommen, die eigentlich vielleicht gar keiner so richtig braucht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Setting biete, wo ich sage, du junger Gründer, du kannst hier am Wachstum arbeiten und du kannst hier austoben und schauen, wie du das Ganze machst, dann sind schon mal, glaube ich, 2 von 3 Kriterien da. Das dritte ist, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, du hast schon gesagt, Transformation impliziert ja, dass man Dinge zukünftig anders macht. Und das fällt vielen Unternehmen schwer. Und unsere Antwort darauf ist, und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen crazy, aber wir haben es bewiesen, wir haben es gemacht, zusammen mit einer Firma, die dann einen Bombenjob gemacht hat, wirklich sehr, sehr gut, mit einem Modell, wir nennen das Rekubation. Und zwar ist die Idee, du baust eigentlich, ein Mittelständler gründet, oder wie man das dann genau technisch umsetzt, kann man nur noch schauen, aber erlaubt jemandem mit Gründermentalität das gleiche Geschäftsmodell, das der Mittelständler macht, auf der grünen Wiese neu zu machen. Wir nennen das Rekubation. Warum? Weil das eigentlich eine Inkubation ist, aber eines bestehenden Geschäftsmodells. Wer sich da sehr hervorgetan hat, ist die Firma Böllhoff. Die haben mit dem Kevin Josmeier-Zelles einen ehemaligen CDO, Chief Digital Officer, der dort versucht hat, die Firma zu transformieren. Die haben da auch viele gute Sachen gemacht. Da gibt's gar nichts Schlechtes drüber zu sagen. Die waren da gut unterwegs. Aber dem Kevin war das nochmal eine Spur zu langsam. Der hat gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir hier, wenn wir da jetzt mal durchgehen würden und wir wollen jetzt hier auf Wachstum schalten, dann müsste ich eigentlich. Und dann hat der ganz viele Ideen im Kopf und wir natürlich auch. Und dann sagt er, wir müssten diese Tools benutzen, wir müssten das CRM benutzen, wir müssten ganz viele Dinge machen, wo mein Bestandsunternehmen mich bremsen wird, vielleicht sogar stoppen. Und was man dort gemacht hat, ist, man hat ein Unternehmen aus der Unternehmensgruppe genommen und hat den Kevin gepartnert mit dem dortigen Geschäftsführer und hat gesagt, ihr dürft jetzt auf der prozessualen grünen Wiese, auf der vertriebsgrünen Wiese machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr der Meinung seid, MS Dynamics oder Salesforce ist nicht das beste CRM, sondern ihr wollt HubSpot machen, dann macht ihr HubSpot. Da müsst ihr auch bei uns keinen fragen. Und wenn ihr La Growth Machine benutzen wollt oder wenn ihr Extrovert benutzen wollt oder wenn ihr Clay oder Ocean.io benutzen wollt, dann macht ihr das. Da müsst ihr nicht einmal durch die ganze Mühle des Konzerns, weil das eure Firma ist. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und so funktioniert das richtig gut. Und ich glaube, wenn man mit so einem Modell rangeht, ob man das jetzt quasi gründet als seinen eigenen Wettbewerber oder ob man das jetzt mit einem Tochterunternehmen macht, dass man dafür quasi freigibt, das geht schon beides. Aber das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg, wie sowas funktionieren kann. Und dann hast du eigentlich alle Zutaten beisammen, nach denen ein Gründer ja eigentlich sucht. Der kann gestalten, der kann das Wie verändern. Der hat aber schon einen Product-Market-Fit, der hat Freiheit, der hat eine Finanzierung. Es ist eigentlich alles angerichtet, um ein richtig erfolgreiches Start-up zu gründen auf Basis eines bestehenden und funktionierenden Geschäftsmodells.
Spannend. Lass uns mal kurz abbiegen, weil das Thema Product-Market-Fit wahrscheinlich häufig etwas ist, was bei vielen Startups gefühlt da ist oder wo sie denken, dass es da ist. Wann würdest du sagen, ist es wirklich da? Was sind wirklich Indikatoren, auch aus deiner Erfahrung mit Project A und so weiter? Wann sprecht ihr wirklich davon?
Also das interpretiert natürlich jeder anders. Auch bei uns interpretiert es jeder anders. Für mich ist Product-Market-Fit dann gegeben, wenn ich dazu in der Lage bin, profitabel zu sein. Also wenn ich mein Produkt so verkaufen kann, dass es von der Menge her Spaß macht, aber insbesondere, dass das Geld, das ich damit verdiene, mehr ist als das Geld, das ich dafür ausgebe. Das heißt dann noch nicht, dass ich das dann auch so tue. Kann ich immer noch sagen, ich will halt wachsen und ich nehme Geld auf, um das Ganze nochmal schneller zu skalieren. Das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, vorher eigentlich nicht. Aber das ist eigentlich für mich die Definition. Am Ende entscheidet der Markt, ob du Product-Market-Fit hast. Und das ist dann nicht nur, dass es jemand will, sondern dass es auch die Bereitschaft gibt, so viel dafür zu bezahlen, wie es kostet, plus X.
Um später erfolgreich zu wachsen und zu skalieren, was sind aus deiner Sicht so Faktoren, die ich schon heute in der jungen Phase berücksichtigen sollte, damit mir das später nicht auf die Füße fällt?
Ja, fallen mir 5 Dinge ein. Das erste ist, geh mal davon aus, was auch immer deine erste Idee ist, und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie du vermarktest, sondern auch, was dein Produkt ist. Das ist es wahrscheinlich noch nicht. Du musst iterieren, du musst den Atem haben, du musst vorhaben, du musst dir vornehmen, zu iterieren. Und du musst eigentlich nicht jahrelang ein Produkt bauen und dann mal gucken, ob es da irgendwie für einen Markt für gibt, außer du gehst von Beginn an in etwas rein, was sich schon bewiesen hat. Also wenn du jetzt natürlich sagst, ich mache eine Bank, dann kannst du davon ausgehen, ja, die Menschen brauchen Banken. Aber wenn du jetzt irgendwas ein bisschen davon abbiegst und irgendwie ein bisschen, dann musst du es wahrscheinlich immer und immer wieder am Markt vertesten. Also das heißt, eigentlich die Funktion Product und Commercial, die man ja früher so ein bisschen als die zwei Beine erfolgreicher Startups gesehen hat, die wachsen in unserer Zeit sehr, sehr stark zusammen. Das heißt, du kannst ja durch die Lovables dieser Welt, kannst du ja in Minuten eine Landingpage aufbauen, wo dein Produkt beschrieben ist, und dann rufst du halt mal die ersten 10, 20 Zielkunden an, sprichst das mit denen durch, zeigst ihnen das, sagst, würdest du das kaufen? Und dann siehst du ja, ob es funktioniert. Und dann ist quasi Commercial und Product, und Commercial und Product wechseln sich immer ab, und du baust das Produkt am Markt und du baust deinen Markt am Produkt, dass du das so iterierst. Aber dass du fest davon ausgehst, dein erstes Produkt und dein erster Commercial, dein erster GTM, das ist nicht, wie du es später machen wirst. Das ist so Punkt 1. Punkt 2, sammel von Tag 1 an Daten. Du wirst sie später brauchen, du wirst froh sein, wenn du sie hast. Du musst einfach von der ersten Minute an lernen, und zwar nicht in deinem Kopf, sondern irgendwie auf Basis von Fakten. Jetzt fallen mir sogar 6 Sachen ein, ich quetsche jetzt noch eins dazwischen. Du kannst schon am Anfang Go-to-Market aufbauen darauf, dass du als Gründer rausgehst, ein Netzwerk hast, Familie, Freunde, Bekannte oder auch einfach als Persönlichkeit überzeugend bist. Aber das skaliert natürlich nicht. Und du musst irgendwann dir überlegen, wie kann ich das eigentlich, also lässt sich das eigentlich verkaufen in einen echten, offenen Markt rein, wo ich halt jetzt nicht, wo nicht mein Onkel oder meine Tante mir das abkauft, sondern wo es einen wirklichen, wo es eine wirkliche Nachfrage gibt. Dann, du musst testen. Der Punkt hängt, dieser 5. Punkt hängt mit dem 6. Punkt zusammen. Du musst einfach wahnsinnig viel testen, musst ständig ausprobieren. Du musst dir nicht überlegen, ah, jetzt habe ich eine super Idee, ich mache jetzt das und das und das. Und dann glaubst du da ewig dran oder so, sondern jeder Test ist ein Test. Und wenn ein, wir haben, es gibt halt so, wir sagen, ein Test schlägt fehl. Das ist ja eigentlich falsch. Sondern das Ziel eines Tests ist ja herauszufinden, ob eine Hypothese richtig ist oder falsch. Und wenn ich eine Hypothese falsifiziert habe, dann ist das ein Erfolg. Und zwar nicht, weil ich will jetzt gar nicht in diese ganze Kiste rein mit, wir müssen Misserfolge feiern und Scheitern ist wundervoll oder so. Das ist vielleicht ein schöner Kontrapunkt. Aber der eigentliche Punkt ist, du musst halt Hypothesen aufstellen und testen. Und das bedeutet, wenn der Test negativ ausfällt, habe ich was Gutes getan. Ich habe nämlich von meiner Liste an Dingen, die ich testen muss, eins abgehakt, kann zum nächsten gehen. Und das ist der Prozess, das gehört dazu. Und das bringt mich zum 6. Punkt. Du musst unbedingt bereit sein, wenn ein Test negativ verläuft, dann auch mit dieser Hypothese aufzuhören. Und das ist einer der schlimmsten Fallen, in die Firmen jeder Art regelmäßig reinlaufen. Nur wenn du in der Lage bist, bei einem negativen Testergebnis auch abzubrechen, darfst du überhaupt Tests machen. Ansonsten ist es furchtbar. Sonst schaffst du lauter Zombies, startest ganz viele Dinge, die nie zum Erfolg führen, aber die du auch nie wieder beendest. Und wenn du so unterwegs bist, dann teste besser gar nicht, sondern versuch so lange wie möglich zu überleben auf dem, was du initial machst.
Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil viele, glaube ich, auch sagen, Mensch, okay, einen Monat noch, 2 Monate noch, dann habe ich endlich den Durchbruch.
Ja.
Gerade auch, wenn es darum geht, okay, wann mache ich jetzt vielleicht mal einen Pivot, ne? Was nicht problematisch ist, so, ne? Das zu machen. Aber viele halten zu lange fest und dann ist halt irgendwann zu Ende.
Also es gibt absurde, und da muss ich sagen, sind vielleicht wir VCs auch gar nicht so unschuldig dran. Es gibt, wenn du dir VC-Money reinholst, dann ist es ja häufig so, dass dann der VC auch eine Erwartungshaltung hat. Und dann wird vielleicht in die nächste Investmentrunde, da wird dann vielleicht nochmal jemand überzeugt, nochmal ein bisschen Geld reinzugeben, weil man dem eine Hoffnung verkauft. Und dann fühlt man sich anschließend aber dazu verpflichtet, diese Hoffnung dann auch zu erfüllen, indem man es einfach nochmal unverändert weiterfährt. Und das führt, ich kann und will jetzt keine Namen nennen, aber es führt manchmal zu absurden Situationen, wo Gründer, wo Teams ein halbes Jahr lang wissen, dass etwas nicht funktioniert, und sie ändern nichts und die gucken ein halbes Jahr zu, wie so langsam das Geld aufgefressen wird, und nach einem halben Jahr dann rausgehen und die Tür hinter sich zu machen, wo du dir denkst, warum habt ihr die Zeit nicht nochmal genutzt, nochmal was Neues auszuprobieren, wenn ihr wusstet, dass es nicht geht. Also wenn ich einmal weiß, es funktioniert nicht, allein Zeit wird es nicht ändern. Also theoretisch gibt es die Chance, gibt ja schon immer auch diesen wichtigen Punkt, dass jede Idee auch zu dem richtigen Zeitpunkt halt irgendwie, das ist schon wahr. Aber dass du jetzt halt irgendwie den Tablet-PC erfunden hast und jetzt irgendwie weißt, wenn ich jetzt noch 3 Monate durchhalte, dann werde ich Apple, das ist einfach nicht sehr wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube, du hast einen guten Punkt nochmal angesprochen. Es ist ja nicht nur auf Seite der Gründer, es ist ja auch auf Seite der Kapitalgeber.
Absolut.
So. Vielleicht von daher ein Tipp von deiner Seite, wie gehe ich denn da in die Kommunikation, damit ich die wiederum auch mitnehmen kann?
Ganz offen, ehrlich, brutal. Die wollen ja am Ende, die sind ja auch nicht doof. Die wollen ja nicht gespielt werden. Und wenn ich das schaffe, die nochmal ein halbes Jahr glücklich zu halten und hinterher bekommen die mit, dass ich das gemacht habe, dann finden die das auch nicht super. Und am Ende, eine initiale Reaktion ist bei negativen Nachrichten selten schön, aber mittelfristig immer die schönere. So, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist fast eher ein Tipp fürs Leben und für jeden Lebensbereich. Wenn irgendwas nicht gut ist, lieber offen, ehrlich ansprechen und raus damit und dann aufstehen, munter putzen und in die richtige Richtung laufen, statt das halt irgendwie rauszuzögern.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wichtiges Thema, wo ich auch noch gerne draufschauen würde, Leadership Skills. Gerade auch, wenn wir über das Thema, was wir am Anfang nochmal hatten, jetzt geht der Gründer eben mit Mittelständler zusammen, hat da dann automatisch ja eigentlich schon ein größeres Team. Was ist aus deiner Sicht besonders wichtig, um gerade dann in Wachstumsphasen große Teams bewegen zu können?
Ja.
Dass da jeder weiß, in welche Richtung es geht, damit jeder im Gleichklang rudert. Worauf kommt es an?
Also ich glaube, auf der großen Ebene, du musst deiner Firma halt sagen können, wohin die Reise geht, was du vorhast. Das muss nicht immer, natürlich hilft es, wenn du da eine tolle Vision hast. Ich bin ganz ehrlich, ganz viele Firmen haben keine große Vision, sondern da geht es, das Produkt ist klar, der Markt ist klar und die Vision ist, das so gut wie möglich machen. Und da muss man, ich finde, wenn man eine super Vision hat, dann ist es schön, aber wenn die Vision ist, auf Basis von Holzplanken, die nächsten 10 Jahre so und so viel Millionen Umsatz zu machen und noch so und so weit zu wachsen oder so. Also auch da lassen sich Visionen finden. Aber wichtiger ist da, glaube ich, fast die Ehrlichkeit. Also dass man da keinen, noch schlimmer wird das dann ja, wenn man dann in die Themen so mischen und sowas reingeht. Da werden sich ja teilweise absurde Sachen ausgedacht. Ich glaube, das ist wichtig, dass man ehrlich ist, aber dass man die ehrliche Sicht darauf dann auch mit dem Unternehmen teilt und sagt, was haben wir vor? Wir haben das und das vor. Wir glauben, wir werden erfolgreich sein, weil wir diese Dinge so und so machen, dass man das dann auch mit dem Gesamtunternehmen teilt. Und wenn das Änderungen bedeutet, dass man auch die Änderungen teilt. Das ist dann so auf der Firmensicht. Auf der Individualsicht muss man dann, glaube ich, auch gucken, dass man entweder mit den Leuten selber oder dann übers Leadership, und dann braucht man auch ein gutes Leadership, das dann auch in der Lage ist, das weiter zu transportieren, auch jedem einzelnen Mitarbeiter erklärt, was die Rolle des Mitarbeiters in diesem neuen Bild ist und was diese Personen dann eben auch für eine Rolle dabei spielen, wo die Chancen sind, auch wo die Risiken sind, denn da sind immer, alle sagen immer, change is good. Wir haben das auch als Firmenwert, das ist ja auch gut so. Aber für die meisten Menschen ist Change, für alle Menschen, die ein schönes Leben haben, ist Change unmittelbar ja erstmal nicht gut, weil wenn es mir gut geht und ich ändere was, wird es mir wahrscheinlich nicht besser gehen, sondern anders. Und dann muss ich mal gucken, ob das wirklich besser oder schlechter ist. Das heißt, das erzeugt Ängste und muss man, glaube ich, auch irgendwie ehrlich und offen mit umgehen. Ich glaube, alles, was gerade passiert im Bereich KI etc., das birgt meiner Meinung nach viel, viel mehr Chancen, als es Risiken birgt. Auch für jeden, ich sehe auch meine Sicht auf den Arbeitsmarkt in dem Kontext ist auch sehr konträr zu vielem, was da gerade diskutiert wird. Weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen wollen, aber können wir noch gucken. Aber man muss offen ansprechen. Und dann muss man eben auch offen sagen, das ist dann vielleicht so die dritte Antwort auf die Frage, du wirst nicht bei jeder Richtungsänderung oder bei jeder Änderung jeden mitnehmen können, weil es einfach auch nicht jeder will und weil auch nicht immer jeder passt. Und du wirst auch immer neue Leute und andere Skills brauchen. Und das wird auf eine gesunde Art und Weise immer auch zu einem Austausch führen. Und ich bin keiner, der jetzt so denkt, Menschen kann man einfach so austauschen oder so. Überhaupt nicht. Aber am Ende sind es Firmen und damit eine Firma gut funktioniert, wird es in der Entwicklung der Firma auch immer notwendig werden, dass auch die Personen, die dort arbeiten, wechseln.
Wie bei einer, kommen wir ja nochmal auf das Anfangsbeispiel, die Fußballmannschaft, da wird halt auch irgendwann immer mal ausgetauscht.
Ja, wenn ich hinten liege, die andere Mannschaft erdrückt mich, brauche ich einen schnellen Konterspieler. Und nur so als Zeitnot, Zeit El Mala ist nicht ein Konterspieler, der hätte eigentlich zu dieser WM gehört. Aber naja. oder wenn ich, also je nachdem, wie ich spiele, wann ich spiele, wie der Spielstand ist, wie der Schiedsrichter tickt. Wenn der Schiedsrichter alles durchgehen lässt und ich habe da jemanden, der sehr gut darin ist, auch mal jemanden abzuräumen, dann tue ich den rein. Wenn ich merke, der zückt sofort gelb oder dann nochmal gelb-rot und ich habe da, weiß ich nicht, halt einen harten Hund auf dem Spielfeld, dann nehme ich den raus. Also das gehört halt dazu.
KI ist abgespeichert für gleich unseren KI-Part noch. Ja. Wo stehen sich Gründer auch auf dem Weg zum Unternehmer zu werden, häufig selbst im Weg? Was hast du da beobachtet?
Also VCs achten ja immer sehr darauf, in Gründer zu investieren, die gut darin sind, Geld zu raisen. Und das ist ja es ist ein bisschen lustig. Also sie lassen den Unternehmer bei sich selber Geld raisen, wenn sie glauben, dass der auch bei anderen später Geld raisen können wird. Und das klingt erstmal ein bisschen ulkig, aber das ergibt natürlich Sinn, weil du wirst ja nur dann eine richtig große, sehr erfolgreiche Firma haben, wenn die auch ausreichend langen Atem hat und genug Geld dafür hat. Und das ist gut so. Aber du musst halt auch immer noch eine Firma bauen. Du musst immer noch ein Produkt entwickeln und produzieren oder wenn es Software ist, aber du musst es vertreiben, du musst alles, was in der Firma passiert, auch immer noch machen. Und ich will jetzt dieses Geldraisen gar nicht so Fassade nennen, weil das ist schon mehr. Also du musst eben, daran schleifst du auch deine Vision und darüber trägst du auch das Ganze nach außen. Und ehrlich gesagt, ein Teil des Go-to-Market basiert ja sogar darauf. Aber da gibt es schon immer noch einen anderen operativen Teil. Und es gibt Gründer, die das übersehen, vielleicht auch, weil Geldgeber das selber auch manchmal so ein bisschen übersehen und sie dann vielleicht auch falsch briefen, falsch steuern. Eine zweite Sache, die oft genannt wird in dem Kontext, und da bin ich gar nicht so sicher, ob ich dem so zustimme, ist, man sagt ja durchaus auch, du brauchst für unterschiedliche Unternehmensphasen verschiedene Profile. Und ein Startup-Gründer, ein Frühphasengründer muss verstehen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wenn er zurücktreten muss und das Baby in andere Hände gehen muss. Das gibt es, aber es gibt auch Gegenbeispiele. Schau dir Trade Republic und Christian Hecker an. Der hat das Ding von Tag 1 an gefahren. Der ist immer noch am Steuer. Das funktioniert hervorragend. Guck dir alle die großen Tech-Bros an aus den USA, kann man sagen, was man will. Da gibt es auch viele, die von Tag 1 an dabei waren, die das sehr gut gemacht haben.
Ist das vielleicht einfach nur ein Glaubenssatz? Ne? Ich bin gut in Dinge aufzusetzen, anzuschieben. In dem anderen bin ich nicht gut.
Ja, wenn das stimmt, dann ist es ja okay. Und dann muss ich das tatsächlich auch einsehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt einfach fundamental andere Charaktere sind, sondern so. Und vielleicht noch eine dritte Sache, und das ist im angloamerikanischen Raum anders, aber in Deutschland denken wir immer noch häufig, und wir haben 2026, ich bin überrascht, dass es immer noch häufig so gesehen wird, dass ein Start-up vor allem ein, zwei oder drei Techies sind, die sich irgendwie die verrücktesten Deep-Tech-Sachen aus... Jetzt haben wir uns ja schon eine ganze Weile hier darüber unterhalten und du brauchst halt den Commercial-Teil. Und viele Startups leiden darunter, dass ein Commercial-Founder fehlt. Ich würde ein Gründerteam immer so zusammensetzen, dass es einen Menschen gibt, der oder die den... Es muss gar nicht Tech sein, aber quasi das Produkt verantwortet und eher aus dem Produkt, oft technischen Produkt kommt, aber auf jeden Fall auch ein Mensch, der oder die halt die Commercial-Brille anhat und immer wieder fragt, wem soll ich das wie verkaufen und das immer wieder am Markt abreibt und dann können die beiden sich die Köpfe einschlagen, das ist dann gesund und gut so, weil da werden die beide mal besser draus und vor allem wird das Produkt und die Firma besser daraus.
Dann lass uns zu KI kommen und auch eurem KI-Gipfel. Jetzt hast du schon eingeworfen, du siehst das alles oder du siehst KI sehr positiv und nimmst wahr, andere tun das nicht. Wo würdest du da momentan diese Gemengelage, wo vielleicht auch die andere Seite irrt? Wie ist erstmal dein Blick generell?
Also das ist ja ein ganzes Universum.
Dann fangen wir mal mit dem Arbeitsmarkt an, den du ja vorhin genannt hast.
Also das Thema Arbeitsmarkt hat, glaube ich, zwei Dinge, die wir so ein bisschen falsch sehen. Der erste ist, und natürlich liegt das in den Händen der Unternehmer, aber ich glaube, es ist ein Anfangs- oder ein vorübergehendes Phänomen. Viele Firmen sagen sich, KI finde ich super, weil die kann das machen, was bisher Menschen machen und deshalb kann sie Menschen ersetzen. Und weil wir in Deutschland ja auch immer so ein bisschen so einen Effizienzwahn haben, der auch gut ist, der uns auch stark macht in vielerlei Hinsicht, aber ist so unsere unmittelbare Reaktion erstmal, wenn ich durch die KI 30 Leute rausschmeißen kann, dann hat mir das 30 Jahresgehälter gespart und dann bin ich glücklich und dann sitzen die 30 Leute auf der Straße. Kann man so sehen, wenn ich jetzt unter Druck bin und mir fällt wirklich nichts Besseres ein, dann kann ich das so machen. Aber ich mache mal kurz so einen Schritt zurück und gehe mal so grob 100 Jahre zurück in der Menschheitsgeschichte. Und denke jetzt mal so an die Zeiten der Industrialisierung und der Dampfmaschinen. Da gab es plötzlich auch Technologie, die in der Lage war, Menschen zu ersetzen. Und 100% sicher gab es damals so zwei Denkschulen. Die eine ist, ich bin Handwerker, ich habe hier zwei Angestellte. Und es ist ja super, weil jetzt kann ich meine zwei Angestellten rausschmeißen und das alleine mit meiner Dampfmaschine machen. Daneben gab es jemanden, der gesagt hat, oh cool, ich habe zwei Mitarbeiter, aber durch die Dampfmaschine kann jeder dieser Mitarbeiter plötzlich so viel erreichen, dass sie sich ja ganz anders lohnen. Ich miete mir jetzt oder kaufe mir jetzt eine riesige Halle und stelle mir 200 Mitarbeiter an, von denen jeder so eine Dampfmaschine bekommt. Und dann werde ich ein Weltkonzern. Und ich glaube, so eine Denkweise müssen viele Firmen im Kontext KI noch lernen. So, das ist das Erste. Der zweite Sache, wo ich vielleicht ein bisschen konträr gehe zu dem, was viele andere sagen, ist, man macht sich ja so Sorgen um die Leute in den Einstiegsjobs, um die jungen Leute, die finden keine Jobs mehr, weil die haben einerseits keine Erfahrung und auf der anderen Seite, aber lassen sie sich auch leicht durch KI ersetzen. Also bis die erfahrenen, sogenannten erfahreneren Mitarbeiter in der Lage sind, so KI zu verwenden, dass das die Juniors ersetzt, haben, glaube ich, die jungen Leute schon eher die Erfahrung gesammelt. Erstens. Und zweitens, da wächst ja gerade eine Generation heran, für die das Arbeiten mit Unterstützung durch KI eine ganz selbstverständliche Sache ist. Und ich glaube, die eher Angst haben müssen, wenn jemand Angst haben muss. Ich glaube, es muss keine Angst haben. Aber wenn, dann ist das eigentlich so das mittlere Segment, weil die Älteren, die sind entweder schon raus und bald in Rente oder ihnen gehört die Firma, haben schon die Rente gesichert. Und die jungen Leute werden so AI-first sein, dass man mit denen quasi im übertragenen Sinne diese Fabrik voller AI-first-Mitarbeiter gründen kann. Es gibt so einen Mittellayer und ich glaube, da gibt es genug Platz. Aber was ich denen einfach dringend empfehlen würde, ist auf gar keinen Fall nur als Bedenkenträger und ablehnend dem gegenüber zu stehen, sondern die müssen sich jetzt richtig auf die Hinterbeine stellen, das lernen, damit aus der Kombination, die werden immer bei KI schlechter sein als die jungen Leute, auf jeden Fall. Die Erfahrung ist aber trotzdem noch was wert und wenn die Kombination aus beiden bilden, dann schaffen die es auch noch bis zur Rente.
Und darüber hinaus.
Und darüber hinaus.
Gibt ja auch die Aktivrente.
Ja, absolut.
Jetzt führt er den KI-Gipfel durch.
Ja.
Von daher, du hast viele Einblicke in Unternehmen, wie es dort um KI bestellt ist, die Adaption, die Sorge, die Angst, was auch immer. Wir haben heute, morgen hat der Dominik von der Founders
Foundation
dieses auch das Ungleichgewicht im Kapital angebracht. Ne? Anthropic hat in diesem Jahr schon alleine mehr geraced als alle KI-Finanzierung im letzten Jahr in Europa zusammen. Wie schauen die Unternehmen gerade darauf? Wie ist da die Schieflage aus deiner Sicht? Haben wir noch eine Chance aufzuholen? In welchen Bereichen vielleicht?
Ja, ich glaube, die Frage ist, wer ist denn jetzt eigentlich wir? Ich finde es irgendwie gut, dass auf irgendeinem Level irgendwelche Firmen und Politiker sich mit Themen beschäftigen, wie braucht man, wo braucht man, wie braucht man ein europäisches Large Language Model? Sind LLMs überhaupt der richtige Weg? Was braucht man stattdessen? Wer baut wann, wo, wie, welche Data Center und so weiter und so fort? Jetzt, das müssten eigentlich privatwirtschaftliche Firmen sein, Themen sein. Und wir tun immer, wir gucken uns jetzt um, sagen irgendwie, keiner baut's. Also die Schwarzgruppe baut einiges. Aber dann gucken wir alle so einerseits nach Amerika, da sind's halt Firmen. Und dann drehen wir uns um und dann gucken wir auf unsere Regierung, dann sagen wir so, hey Regierung, mach doch mal was. Und ich übertreibe ja gerne. Ich habe von der Florence Gaub, die ich unfassbar schätze, den Spruch gelernt, Übertreibung schafft Klarheit. Deshalb sei mir das vielleicht auch kurz erlaubt hier. Aber man sagt ja eigentlich, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Und das hat ja nicht nur einen lustigen, ist ja nicht nur ein lustiger Spruch, dass man mit die Kneipe meint, sondern dass man eben auch sagt, Wir machen das schon selber. Da soll uns die Politik nicht reingrapschen. Wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dann dreht man sich dann plötzlich um und sagt, es soll jetzt dann die Politik lösen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung. Ich glaube, wenn Menschen aus der Wirtschaft, wenn Unternehmen und so wie einige das ja eben auch machen, wie Schwarz, aber auch einige andere, und der Meinung sind, da sollte sowas entstehen, dann sollten die es bauen, dann sollen die es machen. Und dann wird's gut. Das ist nichts, was auf der politischen Ebene geregelt oder gelöst werden muss. Und da ist dann auch richtig. Für 99,9% aller Unternehmen ist das gar nicht das Hindernis. Wenn ich wie ein Böllhoff, das war heute ein Case, den wir hier vorgestellt haben auf der Hinterland, wenn ich als ein Böllhoff losgehe und sage, ich will endlich meine Daten richtig unter Kontrolle bringen, ich will die nutzen, ich will Quelldaten anbinden, ich will unstrukturierte Daten auslesen, ich will einen Knowledge Graph bauen, ich möchte das in Zielsysteme reinführen, ich möchte die Möglichkeiten, die es da gibt, nutzen, dann bin ich an keiner Stelle davon beim Thema Datencenter, souveränes LLM, souveräne Cloud oder irgendwie sowas. Das ist alles super, das brauchen wir, aber das hindert mich als Böllhoff nicht daran, meine Hausaufgaben zu machen und richtig gute nächste Schritte zu machen. Die haben es gemacht und ich glaube, alle anderen sollten das genauso machen. Machen ja auch viele. Wenn ich irgendwo hingehe und dann halt immer wieder sage, ja, die Regulierung und die Souveränität und so weiter, wenn ich immer diese Themen in den Vordergrund schiebe, die unzweifelhaft wichtig sind, dann ist das aber vielleicht auch etwas, wohinter ich dann vielleicht nicht meine Sachen machen muss.
Find immer eine Ausrede oder ein...
Ja, so hart will ich es nicht formulieren, aber natürlich ist es das so ein bisschen.
Dann lass uns darüber sprechen. Was sind aus deiner Sicht Hausaufgaben, die Unternehmen jetzt rund um KI angehen sollten, die du denen ins Stammbuch schreiben würdest?
Ja, die Frage ist ja immer so ein bisschen, fängst du unten oder fängst du oben an? Und ich glaube, das wird so langsam klar. Wir denken immer vom Markt her. Ich bleib jetzt mal in einem Segment, das in Deutschland sehr wichtig und sehr groß ist und, glaube ich, auch überlebenswichtig für unseren Wirtschaftsstandort. Das ist alles, was B2B und Industrie ist. Und da fange ich mal mit dem an, was immer jeder unbedingt braucht, und das ist Vertrieb. Also ich muss verkaufen. Früher haben viele dieser Unternehmen, und sicherlich nicht alle, aber viele Unternehmen da gesessen und auf Abrufe gewartet. Das ist auch okay. So hat das auch früher funktioniert. Da gab es gewachsene Kundenbeziehungen und ganze Ketten, Lieferketten und Kundenketten. Und die waren über Jahrzehnte etabliert, haben funktioniert. Das ist gut. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Jetzt muss ich also verkaufen. Muss ich verkaufen lernen. Und verkaufen lernen bedeutet eben im Jahr 2026 nicht nur, dass ich mir so richtige Hardcore-Vertriebler einstelle, die einfach gut nur reden, Dampf plaudern oder Klinken schrubben. Das brauche ich auch. Übrigens wird auch oft unterschätzt. Das brauche ich auch. Aber ich muss einfach verstehen, was ist denn das Tooling, das ich dafür brauche? Welche Daten kann ich dafür nutzen? Welches CRM, welche Prozesse, wie stecke ich das am besten zusammen? Und dann habe ich auch sofort eine größere Basis und eine höhere Conversion und schon geht's mir besser und ich habe Luft. So, und damit würde ich immer anfangen. Und wenn ich damit angefangen habe und gesagt habe, okay, aus diesem Prozess, da kommen Learnings raus, ich verstehe meinen Markt besser und ich kann auch mein Produkt vielleicht darüber ein bisschen shapen, dann gewinne ich plötzlich auch Daten und dann kann ich mich langsam weiter nach unten durcharbeiten. Dann kann ich diese Daten in einen gemeinsamen Topf legen und dann kann ich historische Daten dazu packen und dann kann ich unstrukturierte Daten dazu packen und dann kann ich verschiedene Automatisierungen darauf bauen und so weiter und so fort. Und dann kann ich mich so langsam immer weiter bewegen, bis ich irgendwann auch verarbeiten kann, welche Marktsignale gibt es, mit welchen Marktsignalen kann ich vielleicht sogar auf potenzielle Kunden zugehen. Vielleicht kann ich sogar Kunden gewinnen, indem ich ihnen einen Business Case liefere, der ihnen noch gar nicht bewusst ist, den ich enablen kann, wenn sie mein Produkt benutzen und so weiter und so fort. Also ab da, das ist so ein bisschen, wir sagen aber, fangt mal mit dem Wie an, statt im Warum rumzuspinnen. Es ist ja nichts so ganz schwarz und weiß, sondern ich glaube nur, die Reihenfolge muss so sein, du musst erstmal besser werden. Wenn du besser wirst und dich dadurch freischwimmst, dann entstehen ganz, wenn du das Wie lange und oft genug und intensiv genug besser machst, dann entstehen daraus Ideen, wie du dann auch plötzlich viel besser machen kannst, woran du arbeitest. Dann verändert sich dein Produkt. Hast du plötzlich ein ganz anderes Angebot.
Noch ein Thema für die Hausaufgabenliste? Das ist vielleicht auch für jeden Einzelnen oder auch für Führungskräfte.
Also für mich eigentlich die wichtigste, wenn ich zwei Sachen jeder Führungskraft oder jedem Menschen, der ein Unternehmen führt, in Deutschland mitgeben würde, zwei Sachen mitgeben würde, dann ist das eine, überlegt mal, wie ihr in den Angriff kommt aus der Verteidigung. Also überlegt mal, wie ihr ins Wachstum kommt. Weil wenn ich ein Jahr lang 5% im Umsatz sinke und dann noch ein Jahr wieder 5% und dann nochmal 3% und dann mal wieder 7%, dann kann ich mir jedes Jahr aufs Neue sagen, es geht ja noch. Es sind ja immer noch 200 Millionen Euro. Wir sind ja auch immer noch profitabel. Das ist schön. Das wird so nicht funktionieren, weil erstens kommst du, also du drehst das Spiel nicht um und du hast die falsche Grunddenke. Und was 100% passieren wird, es wird Kipppunkte geben, es wird Momente geben, dass du dann ein Jahr, da rutschst du dann 30% ab oder 40% oder 50%. Und dann bist du plötzlich nicht mehr profitabel. Und ab da gerätst du in Abwärtssog, da kommst du wieder raus. Du musst, solange du es noch kannst und eigentlich solange es dir gut geht, musst du eigentlich Wege finden, wie du wächst. Um nochmal einen Fußball-Case zu nehmen.
Nur zu.
Die schlechten Fußballmannschaften, und ich darf jetzt gar nicht sagen, wovon ich Fan bin, weil dann wird es richtig schmerzhaft, aber die schlechten Fußballmannschaften wechseln den Trainer, wenn es ihnen schlecht geht, weil sie da nochmal einen Strohhalm sehen. Die guten Mannschaften wie in Bayern München, von denen ich kein Fan bin, die wechseln den Trainer, wenn es super läuft, weil die dann verstehen, ich muss jetzt einen neuen Impuls setzen, damit ich in der nächsten Iteration wieder super bin und wieder gewinnen werde. Und ich glaube, so müssen Unternehmen eigentlich auch denken. Und das Zweite, ich glaube, das habe ich schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, nicht so hinter der berechtigten und auf validen Argumenten basierenden, aber nicht so verstecken oder zurückfallen oder so aufgehen, so in den Beschwerden über was alles schlecht ist. Das stimmt schon. Die Energiekosten sind zu hoch und die Regulierung ist zu hart in Deutschland. Und viele geopolitische Situationen helfen. Das ist alles richtig, aber es nützt ja nichts. Man muss es ja trotzdem machen. Ich hatte vor ein paar Wochen ein sehr, sehr gutes Gespräch, ich darf den Namen nicht sagen, mit einer weiblichen Führungskraft aus einem Großunternehmen, die in der Zeit, als alles, was man gerade so als ultra erfolgreiche Unternehmen aus China kennt, die zu der Zeit in China war. Und was die gesagt haben, das fand ich total faszinierend, ist, zu der Zeit war es in China, weiß Gott nicht so, dass China denen den roten Teppich ausgerollt hat. Ganz im Gegenteil, da hatten es Unternehmen richtig, richtig schwer. Die haben es einfach trotzdem gemacht. Ist das leicht? Natürlich ist das nicht leicht. Und muss man den Finger in die Wunde legen? Natürlich muss man das. Aber ich darf einfach nicht, dafür sind wir Unternehmer. Wir sind Unternehmer, um etwas zu unternehmen und gegen alle Widerstände trotzdem auf Wachstum zu setzen und erfolgreiche Firmen zu bauen. Das ist einfach unsere Aufgabe.
Das wäre ein gutes Schlusswort. Ich würde aber noch, weil du auch schon so eine super lange Historie und Geschichte hast, und vielleicht gerade diese Punkte, was Unternehmen. Und manchmal gibt es eben auch die Tiefs. Wenn du bei dir raufschaust, vielleicht den einen oder anderen schmerzhaften Moment, den es bestimmt gab in deiner Karriere, wo du aber was draus mitgenommen hast, wo du was gelernt hast, was du gerne teilen würdest. Also ja. Was hat dir auch in Zeiten, wo es richtig schwer war, dann doch geholfen? Oder was hast du daraus mitgenommen?
Ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt quasi so die persönliche Fuck-up-Story. Also was schlecht gelaufen ist. Also ist beides für mich fein. Ich schieb noch eine Sache kurz dazwischen. Alle, die sich das hier anhören, sucht mal den Verband Die Mittelständler. Wir haben nebenbei auch noch kurz einen Verband gegründet. Wenn wir das jetzt auch noch, dann reden wir noch mal eine halbe Stunde. Aber das ist ein Verband, den haben wir gegründet als Kontrapunkt. Nicht, weil wir finden alle Arbeit, die alle Mittelstandsverbände machen, super. Aber uns hat einer gefehlt, der die positiven Stories, die Wachstumsstories und den Mut in den Vordergrund stellt und sagt, hier teilen wir die Mitglieder, die mittelständischen Unternehmen, die positive Dinge machen, damit was erreicht haben, teilen uns das, inspirieren uns und stiften uns auch gegenseitig so ein bisschen an. Also bitte da mal reingucken. So.
Guter Tipp.
Ich bin ja, weiß Gott, nicht in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Ich bin bildungsfern in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Monheim Süd, kann man mal googeln. Hochhausblocks. Ich glaube, ich war in meiner Schulklasse der Einzige, der aufs Gymnasium gewechselt ist und bin in der weitesten Familie der Einzige, der mal auf eine Uni gegangen ist. Und ich glaube, ich habe daraus oft zu vorsichtig agiert, weil es halt auch kein Fallback-Szenario gibt. Wenn es mal schief gehen würde, dann hast du ein Problem. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich dann halt sage, ja gut, dann mache ich was anderes oder dann gehe ich nochmal in die Uni oder irgendwie so. Ich glaube, daraus bin ich oft in meinem Leben zu vorsichtig gewesen. Ich bin froh, dass ich jetzt in meinem höheren Alter, danke, dass du darauf so offensiv hingewiesen hast,
Erfahrung ist ja ein Vorteil.
Erfahrung, genau. Anders geworden. Ich würde mir retrospektiv wünschen, ich hätte früher öfter mehr Risiko gegangen. Hab's aber auch gelernt und mach's inzwischen auch ganz anders. Und das macht nicht nur sehr viel Spaß, es bringt auch sehr viel. Und man ist dann häufig überrascht, dass am Ende alles gut wird. Das ist doch ein tolles Schlusswort, oder?
Das ist jetzt ein...
Alles wird gut.
Alles wird gut.
Alles wird gut.
Rainer, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Für deine Einblicke, für die spannenden Zitate und
danke
Impulse, die du gebracht hast. Und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
So, ich hoffe, auch du konntest jetzt viel mitnehmen. Bevor du vielleicht das nächste Startup gründest, schau mal, welcher Mittelständler vielleicht ein tolles Produkt hat und Unterstützung jetzt braucht beim Thema Nachfolge, beim Thema Weiterentwicklung. Ist auch ein Weg zu gründen, wie Rainer gerade besprochen hat. Schau die KI an, mach die Hausaufgaben. Erster Ansatzpunkt auf jeden Fall Vertrieb. Das nehme ich mal auch auf jeden Fall mit. Und dann toi 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 und denke mal dran, am Ende wird alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.